Direkt aus Europa, Nummer 307, Seite B.
Deutschlandradio Kultur. Länderreport.
Heute sind wir in der Hauptstadt. Die Berliner Grundschulwirklichkeit und die Diskussion über die Badewasserqualität, das beschäftigt uns in den kommenden Minuten. In Berlin gilt die Einschulungsregel. Du kommst in dem Jahr in die Schule, in dem du 6 Jahre alt wirst und wenn dein Geburtstag der 31. Dezember ist. Also werden am 26. August, dem Tag der Berliner Einschulung, viele dabei sein, die noch nicht 6 sind, sondern 5,5 oder 5,75, so wie auch schon im vergangenen Jahr. Da hat der Berliner Senat auch die Anfangsphase der Schulzeit flexibilisiert. Jüngere Kinder lernen mit Älteren gemeinsam, lernstarke Kinder kommen früher in die nächste Klasse als lernschwache. Kai Adler zieht in ihrem Länderreport eine erste Bilanz der neuen Berliner Schulwirklichkeit.
Als die erste Klasse anfing, das war mitten in der Woche.
Ich habe mich schon ganz doll gefreut. Und dann mussten wir noch ins Klassenzimmer und da haben wir uns aufgemalt in so einem Bilderrahmen.
Marvin und Gesa erinnern sich noch gut an den Tag ihrer Einschulung. Marvin war damals 5,5, Gesa fast 7 Jahre alt. Die beiden besuchen die erste Klasse der Karl-Sonnenschein-Grundschule im Berliner Bezirk Tempelhof. Wie den beiden Erstklässlern geht es in diesem Jahr vielen Kindern in der Hauptstadt. Seitdem im vergangenen Jahr der Stichtag für die Einschulung ein halbes Jahr nach vorne verschoben wurde, liegen maximal 2 Jahre Alters- und Entwicklungsunterschied zwischen Berlins Erstklässlern. Auch für die Lehrer eine neue Situation. Gudrun Franke betreut seit Jahren schulische Neuzugänge.
Ich hatte 8 Kinder, die noch 5 waren bei der Einschulung. Hatte aber auch schon einige Kinder, die schon 7 waren. Und das ist natürlich ein immenser Unterschied in der Entwicklung. Wir haben Kinder gehabt, mehrere Kinder, die den Stift noch mit dem Pfötchengriff halten, die noch nie eine Schere in der Hand gehabt haben. Und wir merken ganz genau, dass die Kleinen, die sind nicht so belastbar, die sind noch sehr verspielt, brauchen viel mehr Bestätigung durch die Lehrer, einfach weil die Reife noch fehlt. Ne?
Kinder konnten bislang nur dann bereits mit 5,5 Jahren die Schulbank drücken, wenn sie in ihrer Entwicklung ungewöhnlich weit waren. In diesem Fall mussten die Eltern einen besonderen Antrag stellen. Dass das frühe Einschulungsalter nun hingegen nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel ist, für Berlins Bildungssenator Klaus Böger eine positive Neuerung.
Da bezieht man sich in der Tat darauf, dass das durchschnittliche Einschulalter bei 6,7 lag und wir generell in Deutschland daran leiten, dass bei uns es keinen sinnvoller Umgang mit Lebenszeit und Bildungszeit gibt, dass es wahnsinnig lange dauert, bis bestimmte Abschlüsse sind. Ich glaube generell, und das können Sie jeden Wissenschaftler fragen, Schulreife ist eben in der Tat nicht zu erreichen durch Warten auf die Schulreife.
Die vorgezogene Schulreife ist einer der Steine in jenem Reformwerk, an dem 7 Jahre gefeilt worden war und das im Januar 2004 vom Senat verabschiedet wurde. Klaus Böger hatte das neue Schulgesetz bereits als Berliner Kulturrevolution und als fortschrittlichstes Gesetz seiner Art bezeichnet. Kinder früher an Bildung heranzuführen, sie früher in Bildungsinstitutionen hineinzubringen, ist eine der zentralen Ideen. Schon die PISA-Studie hatte die Bedeutung der Primarstufe und die Förderung frühkindlicher Bildung betont, die bereits im Kindergarten beginne.
Daraus haben wir die Schlussfolgerung gezogen, systematisch alle Kinder ab 3 in die Bildungseinrichtung bekommen. Übrigens ist ab 1.1.2007 das letzte Jahr eben auch kostenfrei und zwar nicht nur 5 Stunden, sondern je nachdem, was bewilligt wurde.
Der verpflichtende Kindergartenbesuch ab 3 Jahren. Er soll mit dafür sorgen, soziale Missverhältnisse auszugleichen und Kinder auf die Schule vorzubereiten. Sprachunterricht, sensorische Entwicklung sowie Schaffung anderer Lernvoraussetzungen mit eingeschlossen. Einst war dies Aufgabe der Vorschule, die mit dem neuen Modell abgeschafft wurde. Ob nun der Kindergarten die Aufgaben der Vorschule wird abdecken können, Kritiker bezweifeln dies. Ingrid Hase blickt auf viele Jahre Erfahrung mit dem Vorschulmodell zurück. Sie hat lange Zeit in der Lehrerausbildung gearbeitet, bevor sie im vergangenen Jahr wieder selbst eine erste Klasse übernahm.
Ich war eine Vorklassenleiterin und eine Lehrerin, die sich jeweils einer Gruppe zugewandt hatte, die später zusammengelegt wurde. Die Vorklassenleiterin hat sozusagen das sensorische Programm mit den Kindern erledigt oder hat es auch dem Lehrer übertragen. Und im nächsten Jahr hat der Lehrer das Verfahren hier des Lesens und der Mathematik mit dem Vorklassenleiter gemeinsam gemacht. Und das war einfach grundsätzlicher. Ich habe hier vorne so einen Entwicklungsbaum angebracht, wie wichtig die sensorische Integration, also die Entwicklung der Sinne ist, bevor die Kinder das Lernen anfangen.
Gerade bei den Jüngsten könne diese besondere Förderung, die Schaffung der Lernvoraussetzungen, wie sie einst die Vorschule vorsah, zukünftig zu kurz kommen, befürchtet sie. Ihre Kritik: Mit der Abschaffung der Vorschule sind nicht mehr zwei, sondern ist lediglich eine Lehrkraft für eine Gruppe von Schulanfängern zuständig. Dennoch ist die Lehrerin grundsätzlich für das neue Modell. Es sieht vor, dass Erstklässler ab kommendem Jahr nicht mehr in einem Klassenverband ausschließlich mit anderen Schulanfängern lernen, sondern dass sie gemeinsam mit Zweitklässlern und, an manchen Schulen, auch mit Drittklässlern die Schulbank drücken. Eine Neuauflage des alten Dorfschulmodells? Mitnichten, meint Norbert Palskiel, Schuldirektor der Karl-Sonnenschein-Schule. Das Reformmodell bringe neben den neuen Klassen- und Altersstrukturen auch eine modernisierte Form des Lernens mit sich.
Sie hatten früher etwas, als Sie vielleicht noch zur Schule gegangen sind oder die meisten Eltern jedenfalls, das nenne ich jetzt mal Gleichschrittpädagogik. Das geht von dem Bild aus, alle Kinder stellen sich nebeneinander in einer Reihe und dann schreitet man gemeinsam voran. Dieses Voranschreiten bezogen auf die Lernfortschritte. Dann gab es natürlich immer Kinder, die so ein bisschen hinterherhinkten, und für die hat man dann einen Förderunterricht eingerichtet. Und dann gab es Kinder, die wären eigentlich lieber schneller vorangegangen, die musste man natürlich bremsen. Diese Gleichschrittpädagogik ist schon lange out.
Differenzierung statt Gleichschritt lautet das Stichwort des neuen Konzepts. Die Idee, statt Kindern einer Klasse einheitliche und für die gesamte Gruppe verbindliche Aufgaben und Lernziele abzuverlangen, sollen Schüler nun den eigenen Fähigkeiten und Voraussetzungen gemäß lernen. Lernerfolge und schulisches Fortkommen verliefen, so Palskiel, somit individuell verschieden. Alters- und Entwicklungsunterschiede der Schüler könnten mit dem neuen Lernmodell ausgeglichen werden. Wer zu Schulbeginn bereits lesen oder wer schon rechnen kann, wird schnell am Unterricht der Zweit- oder Drittklässler teilnehmen können. Schüler, die andere Voraussetzungen mitbringen und mehr Zeit brauchen, bekommen diese. Und noch etwas hat sich mit dem neuen Schulgesetz geändert: die Rahmenlehrpläne. Das neue Modell verlangt,
dass die Kinder 4 Kompetenzen erwerben. Das heißt, zunächst das, was alle kennen, die sollen was lernen. Die sollen bestimmte Fähigkeiten erwerben, Kenntnisse, Sachwissen. Das zweite aber jetzt ist eine sogenannte Methodenkompetenz. Wenn wir heute wissen, dass im Berufsleben von jedem Menschen gefordert ist, dass er sich ständig auf neue berufliche Bedingungen einstellt, dass man lebenslang lernen muss. Und das heißt natürlich von der Schule, dass es ein Kind dazu erziehen muss, sich selbst neue Inhalte anzueignen. Das dritte, eine personale Kompetenz, dass ich lernen muss, mich selbst einzuschätzen, dass ich sagen muss, wenn ich eine Arbeit beginne, wie lange werde ich wohl dafür brauchen? Schaffe ich das? Wie komme ich mit meiner Persönlichkeit zu dem, was ich da brauche? Und als viertes die soziale Kompetenz. Welcher Wissenschaftler arbeitet heute noch alleine? Das geht gar nicht. Ich muss die Fähigkeit haben, im Berufsleben, nicht nur als Wissenschaftler, im Team zu arbeiten.
In der ersten Klasse von Ingrid Hase sitzen die Schüler zu Gruppen von jeweils 6 Kindern vor ihren Heften. Ein jedes ist mit anderen Aufgaben beschäftigt. Vor seinem aufgeschlagenen Heft sitzt der kleine Dennis und schiebt die Kugeln seiner Rechenmaschine. Seine Sitznachbarin übt Schreibschrift und kritzelt lange Reihen von Buchstaben in ihr Heft.
Ich rechne im Zahlenbuch. Rechne ich.
Nach dem Konfetti-Heft. Nummer 3. Ich bin da gerade erst reingekommen und habe das X gemacht. Und jetzt habe ich das gelesen, jetzt habe ich das da hingeschrieben. Und irgendwann bin ich damit ganz fertig. Und das muss ich ganz schnell fertig machen. Also der Wochenplan ist für mich sehr wichtig.
Die Aufgaben, die Dennis in seinem Zahlenbuch und seine Tischnachbarin in ihrem Konfettiheft lösen, gehören zu denen des sogenannten Wochenarbeitsplanes. Ein selbstgestecktes Ziel muss bis Ende der Woche erreicht werden. Die individuell verschiedenen Aufgaben, die die Kinder in dieser Zeit lösen müssen, nehmen Bezug auf ein vorab mit der gesamten Klasse erarbeitetes Thema. Ingrid Hase.
Und jetzt ist sozusagen der frontale und der gemeinschaftliche Teil des Lernens erledigt. Und in der Wochenplanarbeit schließen sich jetzt verschiedene Arbeiten an. Das gehört jetzt zur neuen Unterrichtsmethode, dass der frontale Unterricht aufgelöst wird teilweise und die Kinder selbstbestimmt für sich arbeiten. Und innerhalb dieser Aufgaben, die ich jetzt stelle, ist das Differenzierungsmoment enthalten, da die Kinder eben nur die Sachen machen, die sie können.
Man verliert irgendwie die Orientierung. Wie weit ist mein Kind? Wie kann ich es fördern? Was kann ich noch tun? Und das ist noch so ein bisschen unklar.
Meint hingegen Katharina Holbach, Mutter einer Tochter, die die erste Klasse der Grundschule in Tempelhof besucht.
Also ich würde mir wünschen, ein klares Klassenziel, was das Kind in Schule erreichen kann oder muss. Bei diesem neuen System ist es so, man sagt, die Kinder haben zwar eine bestimmte vorgegebene Linie, aber wenn sie es nicht schaffen, weil sie geistig noch nicht so weit sind, denn bei 5,5 und 7 Jahren ist natürlich eine große Zeitspanne und auch ganz andere Entwicklungsstufe. Manchmal fragt man sich, gut, die Jüngeren werden von Älteren gefordert, aber wer fördert die Älteren? Macht das die Schule, macht das der Hort, machen das die Eltern?
Ihre Befürchtungen teilt die Mutter mit vielen Eltern. Klassenlehrerin Ingrid Hase.
Ich habe immer so viele Eltern auch morgens hier in der Klasse stehen. Ich habe da eigentlich auch noch einen Erziehungsauftrag oder einen pädagogischen Hilfsauftrag für die Eltern. Und das ist eigentlich ganz, ganz wichtig, dass man da die Klassenzimmertür aufmacht.
Mehr als früher werde in dem neuen Schulmodell das Engagement der Eltern gefragt, ergänzt sie. Zum Glück funktioniere das an der Sonnenschein-Grundschule dank aktiver Elternschaft auch gut.
Sodass ich fast jede Woche 1-2 Eltern da habe, 2 Mütter vornehmlich, aber auch Väter, die dann von morgens bis abends im Unterricht bleiben und sozusagen das Lernen hier kennenlernen und auch unterstützen. Aber es ist natürlich auch nicht unbedingt ja, ihre Aufgabe.
Eigentlich wäre dies Aufgabe der Lehrer. Nur fehlt es hier, wie vielerorts, an genügend Lehrkräften. In Schöneberg-Tempelhof, dem mit jährlich rund 2400 schulischen Neuzugängen kinderreichsten Bezirk Berlins, sitzen durchschnittlich 29 Kinder in einer Klasse. Eindeutig zu viele, um jedes Kind, so wie es das neue Schulgesetz vorsieht, individuell seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten gemäß zu fördern. Die Antwort aus dem Senat?
Wenn Sie 50 Jahre die Schulgeschichte beobachten, dann werden Sie auch 50 Jahre feststellen, dass Lehrerinnen und Lehrer sagen, die Klassen sind zu groß, wir brauchen Unterstützung und Hilfe. Nur es gibt eben leider dafür keine finanziellen Möglichkeiten. Das ist aber nicht ein ausschließliches Berliner Problem, sondern das stellt sich als Problem in nahezu allen Länderhaushalten.
Und weil man sich nun schon so lange darüber beklagt, scheint es bis heute keinen Grund zu geben, den Zustand endlich zu ändern. Ursprünglich, erzählt Schulleiter Palskiel, habe man den Schulen 2 Lehrkräfte pro Klasse versprochen. Eine für den Schuldirektor wichtige Voraussetzung, das neue Lernmodell zu unterstützen. Doch von den versprochenen 2 Lehrkräften blieb am Ende nur noch eine pro Klasse übrig.
Eins ist klar, die dort jetzt unterrichten werden in dieser flexiblen Schulanfangsphase, die werden an ihr Limit gehen müssen und das auch überschreiten, was die Belastung der Kolleginnen betrifft.
Dennoch befürworten er und seine Kolleginnen das neue Schulmodell. Im Grunde sei es ein Pädagogentraum, sagen sie, wenn auch nur theoretisch und auf dem Papier.
Es steht und fällt mit den äußeren Bedingungen. Die Idee finde ich super. Differenzierung habe ich seit Jahren immer angemahnt und ich stehe hinter der Differenzierung und ich stehe auch hinter den neuen Lernzielen, die jetzt eine besondere Beachtung gefunden haben.
Die Bedingungen müssen einfach anders sein. Kleine Klassen, mehr Raum und mehr Kollegen.
Und dann wäre das alles ganz fantastisch. Aber nicht so. Man kann nicht ohne Schaffen der Bedingungen was Neues fordern. Es kostet eben alles Geld. Und wer kein Geld ausgeben will, dafür kann nicht erwarten, dass man das alles durchkriegt.
Ein Länderreport aus Berlin von Kai Adler.
Die Zeit 14.30 Uhr.
Bayern 2 Radio. Weitwinkel.
Landzunge, ein Pakt für den guten Geschmack im Allgäu. Eine Sendung von Bettina Ahne.
Ein Allgäuer Landrat spielt inmitten einer Rinderherde Alphorn. Auch im Allgäu ist die Welt schon längst nicht mehr heil. Auch hier haben sich die bäuerlichen Strukturen und die Gesellschaft gewandelt. Landzunge heißt die Aktion, die Bauern und Wirte in der Region zusammenbringt. Erfunden hat sie Rudi Holzberger, Diplomlandwirt, Journalist, Unidozent, Nebenerwerbsbauer und, das war ausschlaggebend, ein leidenschaftlicher Wirtshaushocker.
Ich gehe gern in gute Wirtschaft, esse gern gute regionale Produkte. Und so habe ich gedacht, warum mache ich nicht ein Konzept für Gasthöfe, die bevorzugt mehr als je regionale Produkte einsetzen.
Das Konzept war schnell zu Papier gebracht. Die Gastwirte verpflichten sich, mehr Produkte aus der Region einzukaufen und auf den Tisch zu bringen und garantieren den Bauern somit mehr Absatz für die Lebensmittel, die sie erzeugen. Denn nur wenn der Landwirt leben und überleben kann, dann kann er auch seiner Aufgabe als Landschaftspfleger nachkommen. Das Allgäu bleibt, wie es ist, eine Bilderbuchlandschaft mit satten grünen Wiesen, die es nur dort gibt, wo Tiere weiden und wo gemäht wird. Dieser Kreislauf hat jahrhundertelang bestens funktioniert. Dann wurde die Welt kleiner und damit wurden die Möglichkeiten größer. Auch die Allgäuer Wirte entdeckten schnell, dass sie mit Importfleisch und Großmarktwaren billiger wirtschaften können.
Wenn Sie einen Wirt dann fragen, der wird Ihnen eigentlich genau erklären, dass er das gleiche Stück Rindfleisch noch nicht mehr unbedingt qualitativ viel schlechter, brasilianisch, argentinisch um den halben Preis kaufen kann. Und da muss er sich dann eigentlich schon einen gehörigen Ruck geben. Er muss im Grunde den Preis dann wieder erhöhen auf der Speisekarte. Da sind sie skeptisch, ob die Gäste das mitmachen.
Am Anfang, erzählt Rudi Holzberger, am Anfang rannte er oft vergeblich gegen die Allgäuer Dickschädel an. Schnell überzeugen konnte er dagegen die Bürokraten in Brüssel. Als Starthilfe gab es 30.000 Euro von LEADER Plus, dem Förderprogramm der Europäischen Union für den ländlichen Raum. Die ersten Wirte kamen an Bord. Zum Beispiel Horst Schmid. Er betreibt einen Landgasthof in Bad Waldsee und gehört zu den Männern der ersten Stunde.
Wir hatten schon immer die Kartoffeln vom Nachbarn, der Apfelsaft vom Nachbarn. Dann kommt ein Jäger vorbei und bringt ein Reh. Wir hatten in der Region schon immer eingekauft, aber man hatte immer das Problem, wie kann man das im Gast kommunizieren.
Mit dem Landzunge-Logo, das dem Kenner signalisiert, hier wird mit Produkten aus der Region gekocht. Dieses Logo, meist mit einer kurzen Erklärung verbunden, schmückt die Speisekarte der beteiligten Wirte. Horst Schmid und sein Gasthof liegen jenseits der bayerischen Grenze im württembergischen Allgäu. Denn, auch das ist ein Verdienst dieser Aktion, dass sie sich nicht schert um die Landesgrenze, die Napoleon vor 200 Jahren willkürlich gezogen hat. Die Gegend zwischen Bodensee, Lech und Schwäbischer Alb war von jeher eine Einheit, eine barocke Landschaft mit Bergen, Seen und Kunstschätzen, mit ähnlichem Zungenschlag und ähnlicher Kultur, auch auf dem Teller. Die Landzunge vereint, was eigentlich zusammengehört. Über 70 Gasthöfe, die Hälfte im bayerischen Allgäu, die andere Hälfte im württembergischen Oberschwaben. Und darauf ist der Grenzgänger Rudi Holzberger stolz.
Es gibt zwei Gründe für diese Grenzüberschreitung. Erstens ist die bayerisch-württembergische Grenze völlig willkürlich. Da wurde die alemannische Tradition ohne jede Not zerschnitten. Oberschwaben hat mit Stuttgart weniger zu tun oder nicht so viel zu tun wie das bayerische Allgäu mit München. Die beiden Regionen gehören eigentlich zusammen. Zum anderen kommt meine persönliche Motivation dazu. Ich bin in Kreuztal geboren, haargenau auf der Landesgrenze und habe nachher immer den Traum gehabt, hier diese beiden ja, quasi Regionen, die eine sind, zusammenzubringen.
In Sachen Küche waren sie sich immer einig, die Allgäuer und die Oberschwaben. Hüben wie drüben kommen Kässpätzle, Maultaschen oder Schupfnudeln auf den Tisch und ein ordentliches Stück Fleisch wird gern als Zwiebelrostbraten serviert, für den Feinschmecker auch ein paar Kilometer in Kauf nehmen.
Wir haben Gäste, die fahren 40 Kilometer einfacher Weg, nur wegen Zwiebelrostbraten. Er sagt, bei euch schmeckt einfach so toll und so lecker. Und das ist, finde ich, eines der größten Komplimente immer, wenn die extra kommen.
Und viele dieser reisenden Gern- und Gutesser haben eine Zeitschrift unterm Arm, das kulinarische Magazin der Landzunge, für alle, die gute regionale Küche suchen. Eine Adressenliste weist dem Gast den Weg zu Wirten, die sich auf der Speisekarte zur Region bekennen. Ein Titelbild der Zeitschrift zeigt gleich 4 Landräte auf einmal, 3 aus dem Allgäu, einer aus Ravensburg, wie sie zusammen Wurstsalat machen. Denn mittlerweile hat auch die Kommunalpolitik erkannt, was für ein Stein da ins Rollen gekommen ist. Zum Beispiel der Unterallgäuer Landrat Hermann Heisch.
Es waren immer wieder so Einzelaktionen. Bei mir gibt es die Kartoffelwirte zum Beispiel im Landkreis Unterallgäu. Oder dann hat man die Unterallgäuer Leibspeis kreiert. Das sind dann so Rinderwickel. Oder man hat die Kneippsche Brotsuppe und so weiter. Aber natürlich diesen Verbund finde ich also ganz gut und man hat ganz andere Möglichkeiten des Marketings. Der eine wird für den anderen und das glaube ich also, dass das Zukunft hat.
Dieses Konzept kann auch die gute alte Dorfwirtschaft retten. Da ist ohnehin schon viel verloren gegangen in den vergangenen Jahren. Denn mit Pasta aus dem Beutel statt selbstgemachter Spätzle kann man keine Gäste locken. Und so droht dieser Dreiklang der ländlichen Kultur, das Dorf, die Kirche und daneben die Wirtschaft, mancherorts verloren zu gehen. Aber wenn das Dorf seine Wirtschaft verliert, dann verliert es ein Stück seiner Seele. »150 Ochsen stehen im Stall von Konrad Meyer in Wickensbach bei Kempten. Er ist einer von vielen Allgäuer Landwirten, die von der traditionellen Milchwirtschaft umgesattelt haben auf Masttierhaltung und Fleisch für die Landzunge liefern. Nur die großen Bauern, sagt er, die viele eigene Wiesen haben, können von und mit Milchkühen leben. Aber weitaus die meisten Höfe sind dafür zu klein.«
Im Allgäu haben wir ein Riesenproblem. Wir haben insgesamt eigentlich eine klein strukturierte Landwirtschaft gehabt. Jeder hat eigentlich wenig eigene Fläche. Man muss praktisch Fläche dazu pachten. Sprich, es kommen immer mehr Kosten auf den Betrieb zu. Ich habe jetzt 20 Jahre den Betrieb und ich habe das eine Zeit lang einmal mitgemacht. Immer wieder Flächen pachten.
Die Rechnung geht nicht mehr auf, sagte auch seine Frau Karin und bestärkte ihn in dem Entschluss, auf Ochsenhaltung umzustellen.
Für mich war das ganz klar, dass wir das machen und nicht mehr in die Milch investieren, weil der Milchpreis einfach zu niedrig ist. Und mit diesem niedrigen Milchpreis lässt sich ein Melkstand und die ganze Technik, wo man einfach braucht, nicht bezahlen. Das ist nicht möglich, dass man dann was verdient und zum Nulltarif 365 Tage in der Woche arbeiten. Das ist also nicht drin.
Vor 2 Jahren wurde der Stall zum Laufstall umgebaut. Seitdem gehören die Meyers zu den über 200 Landwirten, die sich im Allgäu zur Kälber-EG zusammengeschlossen haben. Kälber-EG, das steht für Kälbererzeugergemeinschaft und bedeutet, dass diese Bauern hochwertiges Rind- und Kalbfleisch erzeugen. Das allerdings war mit dem klassischen Allgäuer Braunvieh nicht zu machen. Die schöne Braune mit den sanften Augen, die auf jedem Tourismusplakat prangt, ist eine reine Milchkuh geworden. Ihr Fleisch eignet sich nicht zum Verzehr, sagt Georg Aberle von der Kälber-EG.
Im Braunvieh sind wir halt so, dass wir einfach zu weit in die Milchrichtung gegangen sind. Hinten die Edelteile, das fehlt. Lenden und Filet und so, die ist einfach zu klein. Und daher die Einkreuzung.
Kurz gesagt, die Braune hat ein prächtiges Euter, aber ein knochiges Hinterteil. Also wurde eingekreuzt, immer wieder, bis man bei einer Dame aus Südfrankreich fündig wurde. Blonde d'Aquitaine, eine reine Fleischrasse. Die Allgäuerin und die Französin vertrugen sich gut und so entstand eine Kreuzung, die ins Allgäu passt. Das neue Rind hat die gleichen sanften Augen, ein schönes dunkelblondes Fell und, darauf kommt's an, einen prächtigen Hintern, der bestes Fleisch liefert.
Das Fleisch ist mal auf jeden Fall viel zarter. Kurzfasrig, sehr weich, marmoriert und vom Geschmack her kann man es eigentlich nicht beschreiben. Das ist am besten, man probiert es einfach selber den Unterschied aus, dann muss man sich seine eigene Meinung bilden. Die meisten Frauen sagen, wenn jetzt mal das Fleisch ausgeht und die hole mal woanders beim Metzgers Fleisch, dann sagt mein Mann sofort, das ist aber kein Fleisch aus Wickensbach.
Karin Meyer kriegt jedenfalls eine Menge Lob von ihren Stammkunden, die sich direkt am Hof mit Rindfleisch eindecken. Zweimal im Jahr wird auf dem Hof geschlachtet, die anderen Tiere werden im Rahmen der Landzunge vermarktet. Dieser Verbund war längst überfällig, sagt Konrad Meyer, denn Lebensfreude fängt für ihn auf dem Teller an.
Wenn man was Anständiges auf dem Teller hat, dann ist das auch eine gewisse Lebensfreude. Das ist auch Lebensfreude, wenn man ein wertvolles Essen auf dem Teller hat.
Qualität aus der Region statt aller Weltsprodukte, Klasse statt Masse, das wünschen sich viele Gäste, wenn sie zum Essen gehen. Karin Meyer weiß aus Gesprächen mit ihren Kunden, dass viele gezielt nach einer Küche mit regionalen Produkten suchen.
Ja, ich finde schon, dass ein Umdenken stattgefunden hat und dass es mehr Leute gibt, die gerne auch mal zum Essen gingen, wo aber nicht gehen. Also es gibt sehr viele, die sich es auch leisten könnten, essen gehen, wo aber dann keine Lust mehr haben, weil sie wirklich nichts gescheit serviert kriegen. Und ich denke, dass die Landzunge ein ganz großer Gewinn ist und dass die Wirte da wirklich mitmachen. Und ich meine, so viel mehr kostet sie eigentlich auch nicht.
1 bis 2 Euro mehr im Schnitt muss der Gast für ein Landzungegericht hinblättern. Dass immer mehr Verbraucher bereit sind, das auch zu zahlen, darüber freut sich Georg Aberle von der Kälber EG. Der Erfolg ist nur möglich, sagt er, weil mit der Landzunge zum allerersten Mal die Vermarktung der Tiere in großem Stil gelingt. Die meisten Versuche der Bauern, ihr Fleisch selbst zu vermarkten, also direkt an Mann oder Frau zu bringen, sind nämlich bisher immer sehr schnell gescheitert.
Das Problem war sicherlich immer, und das war das Problem von den ganzen Selbstvermarktungsinitiativen, die man eigentlich immer versucht hat mit aufzubauen, die haben ja immer Fleischpakete den Verbrauchern dann angeboten. Und ein Rind besteht mal zu 1/3 aus Edelteile und 2/3 aus Teile, mit der die Hausfrau halt fast nichts mehr anfangen kann. Und dann hat sie 2-3 Mal so Fleischpakete gekauft, weil sie die Edelteile ja verwertet hat und das andere ist im Kühlschrank hängen geblieben. Und dann hat sie irgendwann gesagt, das lohnt sich für mich auch nicht mehr, für Hundefutter ist es zu teuer. Und daher ist sowas für uns lebensnotwendig, dass man einen hat, der eben alles verwerten kann.
Einer, der alles verwerten kann, ist Hannes Feneberg. Er ist der Juniorchef einer Allgäuer Lebensmittelkette mit einer eigenen Metzgerei. Und hier werden die Landzunge, Rinder und Kälber zerteilt, zerlegt und verpackt. Hannes Feneberg fühlt sich mit dafür verantwortlich, dass die Bauern und damit die Marke Allgäu überleben können. Rund 30 Landzungetiere pro Woche werden in seiner hauseigenen Metzgerei zerlegt. Das ist nicht wenig, aber die Gastronomie braucht nur einen Teil davon. Die sogenannten Edelteile, Filet, Lende, Oberschale. Das Vorderdrittel von Rind und Kalb, also Kopfteile, Brust, Schulter, die bleiben auch bei Feneberg oft in der Fleischtheke liegen.
Es kommt natürlich dazu, dass auch die Familien immer kleiner werden. Wir haben jetzt schon allein in Kempten 50% Singlehaushalte. Man hockt nicht mehr zu viert oder zu fünft am Tisch, sondern meistens nur noch alleine oder zu zweit. Dann das traditionelle Mittagessen verschwindet ja immer mehr. Und damit verschwinden natürlich auch die Einsatzbereiche für diese Stücke. Bratenbereich sehr stark, aber auch Suppenfleisch. Sich selber eine Suppe bereiten mit Knochen und Suppenfleisch ist auch ein Aufwand. Macht man auch nicht mehr so gerne. Einen Suppenwürfel aufpacken ist doch etwas einfacher. Es geht halt immer mehr auf das kurze, einfache Braten, Grillen. Das muss passen. Die traditionellen Geschichten aufgrund der neuen Gesellschaftsstrukturen treten immer mehr zurück.
Und hier greift das System der Verwertung, ohne dass Landzunge nicht existieren würde. Die Feneberg-Metzgerei kann Fleisch, das die Gastwirte nicht wollen oder brauchen, bei der Wurstproduktion verarbeiten. Das war sozusagen das Ei des Kolumbus.
Der Puffer ist halt dann die Wurstproduktion, wo dann dieses edle Fleisch, muss man dann sagen, zu guter Wurst verarbeitet wird. Aber wenn das nicht möglich wäre, wäre die Vermarktung auch nicht möglich. Das ist nur in der Kombination machbar.
Hier haben sich 3 gefunden und arbeiten Hand in Hand. Der Jungunternehmer, der seine Heimat liebt, der Landwirt, der nach Zukunftsperspektiven für sich und seine Kollegen sucht und der Genussmensch, der im Landgasthof kein Fleisch aus Argentinien will. Aber es geht nicht nur um Fleisch. Natürlich hat das Allgäu mehr zu bieten.
In Weitwinkel, Reportage vom Land, hörten Sie Landzunge, ein Pakt für den guten Geschmack im Allgäu. Autorin war Bettina Ahne, Redaktion Jutta Prediger. Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter www.br-online.de/weitwinkel oder unter folgender Internetadresse www.landzunge.info.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 306. Die Sieg ist ein rechter Nebenfluss des Rheins, der in der Nähe von Bonn in den Rhein fließt. Siegen liegt 70 Kilometer östlich von Bonn an der Sieg. Das Siegerland ist die Gegend in der Nähe von Siegen. Es liegt im Süden von Westfalen. Westfalen ist der östliche Teil des Bundeslands Nordrhein-Westfalen. Im Siegerland wird viel Stahl produziert. Im südlichen Westfalen gibt es kaum ein Dorf, in dem nicht mindestens ein Gesangsverein existiert. Die meisten wurden vor 150 Jahren von Arbeitern der Stahlwerke gegründet. Beim Singen vergaßen sie den schweren Alltag und in manchen Liedern haben sie auch ein bisschen gegen die Regierung rebelliert. Das Volkslied von einem Jäger, den man dazu auffordert, schnell zu laufen, ist ein Beispiel dafür, dass man in Liedern manches sagen konnte, was man sonst nicht sagen durfte. Dieser Jäger ist auf die Jagd gegangen, obwohl er das nicht darf, um auch einmal Wildfleisch als Braten auf dem Tisch zu haben. Die Jägerei war früher ausschließlich dem Adel vorbehalten, und wenn so ein illegaler Jäger entdeckt wurde, musste der schnell weglaufen. Wer dieses Lied singt, zeigt damit sein Mitgefühl mit dem armen Jäger. Ein anderes Lied, das gerne gesungen wird, ist das vom Steiger, der unter Tage sein helles Licht schon angezündet hat und zu den Bergleuten kommt, die im Siegerland im Erzbergbau arbeiten. Dort schmilzt man Eisen aus dem Erz, um daraus Stahl zu machen, aber in dem Lied geht es um Silber und Gold, denn es ist im 16. Jahrhundert im sächsischen Silberbergbau entstanden. Im gemeinsamen Gesang können sich die Sänger von belastenden Gefühlen befreien, und Menschen, die viel miteinander singen, haben größeres Vertrauen zueinander und größere Kooperationsfähigkeit. Aber das Singen im Chor hat auch positive Auswirkungen auf den Körper, zum Beispiel auf das Lungenvolumen, die Atemtätigkeit, die Sauerstoffversorgung, den Blutdruck und die ganze Durchblutung des Menschen, aber auch auf die Verdauung. Die Arbeiter aus der Stahlindustrie und die Bergleute aus dem Erzbergbau haben meist Männergesangsvereine gegründet, aber es gibt auch viele gemischte Chöre, zum Beispiel die Kirchenchöre. Bei Männerchören wird oft schon während der Probe Bier getrunken. Die Chorprobe in der Dorfschenke ist für viele vor allem die Gelegenheit, sich mit Kollegen und Bekannten zu treffen. Da kommt das Singen dann vielleicht nicht an erster Stelle. Aber wenn man erst nach der Probe ein Glas Bier trinkt und während der Probe wirklich intensiv übt, kann man sagen, dass man wirklich Musik macht und nicht nur zum Vergnügen singt. Dann versteht man nach und nach immer mehr von Musik, und das macht auch Freude. Bei der Gebietsreform von 1969 wurden viele Dörfer zu Ortsteilen einer Stadt. Seitdem sind schon fast 40 Jahre vergangen, aber in den Dörfern hat man immer noch das Gefühl, in einem Dorf zu leben und dadurch, dass man sich einem Verein anschließt, auch etwas für das Dorf zu tun. In so einem Dorf von 650 Einwohnern gehören zum Gesangsverein 3 Chöre und einen davon leitet ein Professor von der Universität Siegen nach Feierabend. Er meint, dass das so etwas wie eine Ganzkörpermassage ist, wenn man im Chor singt. Mancher freut sich schon die ganze Woche darauf, dass er am Dienstagabend zum Singen gehen kann. Aber viele junge Leute wollen sich keinem Verein anschließen, weil sie dann alles mitmachen müssen. Sie wollen nicht zu den Proben gehen müssen und vielleicht auch mal am Wochenende zu einem Sängerfest mitfahren müssen. Im Männerchor singen nicht nur Männer. Früher war es oft so, dass die jungen Leute erst dann mitsingen durften, wenn sie durch die Konfirmation in die evangelische Gemeinde aufgenommen worden waren. Bei den Katholiken entspricht der Konfirmation die Firmung, und für Jugendliche, die nicht Christen sind, gibt es die Jugendweihe, mit der man ihnen bestätigt, dass sie keine Kinder mehr sind. In vielen Dörfern denkt man auch heute noch, Sobald man dazu alt genug ist, muss man die Vereine unterstützen. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 306. Danke.